von der Fundación Maranata unterhalte ich mich jetzt mit einer der Mitarbeiter, der leitenden Mitarbeiterin, Lina Menke. Frau Menke, was genau ist euer Dienst und wo macht ihr diesen Dienst?
Wir arbeiten in einem Armviertel in Sajonia und genau dort begegnen wir den Menschen mit all dem, was sie brauchen. Ja, vor allem sind wir dort vor 9 Jahren reingekommen und haben festgestellt, dass was am meisten fehlt, ist eigentlich die Bildung der Kinder, weil sehr viele Kinder dort diese Bildung nicht erreichen können, die wir als, sage ich mal, höhere, sozialere Schicht erreichen können. Und deswegen sind wir da vor 9 Jahren reingegangen und haben einfach Beziehungen zu den Menschen aufgebaut und haben dann jetzt im 2020 ein Patenschaftsprojekt aufgebaut, wo wir am Anfang fünf Kinder hatten aus dem Slum, die wir in diese Schule in Alberto Schweitzer geschickt haben. Und genau, bis heute haben wir jetzt 18 Patenkinder, die wir betreuen. Und das war jetzt das erste Projekt, das wir gestartet haben.
Und wie sieht euer Alltag aus? Was macht ihr da mit den Kindern?
Also natürlich gehen die Kinder jeden Tag zur Schule, aber das machen jetzt die Eltern. Also die sind dafür verantwortlich, dass die Kinder auch in die Schule gehen. Und wir sind 4-mal die Woche dort, um den Kindern zusätzlich noch Nachhilfe zu geben, weil die natürlich auf einem ganz anderen Bildungsniveau sind als, sage ich mal, Kinder aus anderen Verhältnissen, weil die Eltern teilweise ja auch nicht lesen und schreiben können und die Kindern überhaupt nicht bei ihren Hausaufgaben helfen können. Und wir einfach gemerkt haben, die brauchen zusätzliche Hilfe dann. Und das machen wir 4-mal die Woche mit unserem Team. Wir haben noch, mit uns zusammen sind noch ein weiteres Ehepaar und noch 2 zusätzliche Lehrer, die wir angestellt haben, Lehrerinnen. Und dort sind wir dann vormittags und nachmittags und jedes Kind bekommt da 2-mal die Woche extra Nachhilfe und auch Hausaufgabenbetreuung.
Gut, also wenn wir jetzt, das ist in Sajonia, aber man sagt es sozusagen in El Bajo, ja, Sajonia in El Bajo. Das bedeutet, dass diese Kinder eher, das ist sozusagen unten, aber das bedeutet am Fluss leben.
Genau, wir betreuen Familien, das sind ungefähr 70 bis 80 Familien, das sind ungefähr 300 Menschen, die dort leben. Die haben vorher ein bisschen weiter unten am Fluss gelebt, das heißt Varadero. Und dort sind sie seit zehn Jahren können sie da nicht mehr leben, weil das Wasser immer steigt und wieder abfällt und einige ziehen noch um und wieder nicht, aber viele von denen sind einfach in dieses Refugio gekommen. Also in eine Unterkunft, die ist ein paar hundert Meter weiter weg, so 2 Blöcke. Und die ist ein bisschen höher gelegen. Und genau dort haben die seit 9 bis 10 Jahren leben die Menschen da, nur mit, sag ich mal, Tesiadas und Chapas. Und das ist halt so das Leben von ihnen. Also sie haben meistens ein Haus, da lebt eine Familie drin mit, so sag ich mal, 2 bis 7 Leute. Ein Zimmer, wo alles stattfindet. Also auch Küche, wenn sie eine Küche haben. Meistens sehr bedürftig, also sehr dürftige Sanitarius, die sie haben. Da teilen sich oft mehrere Familien ein Badezimmer, was auch nur aus, sag ich mal, Tesiadas ist. Keine warme Dusche. So, das sind so die Realitäten, wo die Kinder halt aufwachsen. Sehr viel Müll, sehr viel kranke Tiere auch. Unsere Kinder, die wir auch betreuen, die sind oft krank. Also da sind schon noch ziemlich viele Mängel, die sie haben, genau, in denen sie leben.
Sie sind ja da nicht jeden Tag, aber 2-mal in der Woche. Warum, glauben Sie, leben diese Leute in diesen ärmeren Verhältnissen?
Ja, es ist jetzt ja schon die 2., 3. Generation, die da aufgewachsen ist. Und wir glauben auch, dass ein ganz großer Schlüssel die Bildung ist, weil diese Familien, die jetzt, also die Eltern von den Kindern, also wir haben kürzlich eine Umfrage gemacht und dabei kam raus, dass in dem ganzen Armviertel, in dem ganzen, wo diese 300 Leute Menschen leben, dass da nur 2 bis 3 Leute sind, die ihre Schule bis zur 12. Klasse beendet haben und danach auch keine Ausbildung oder keine Universität gemacht haben. Aber ja, so ist der Bildungsstandard. Das heißt, alle, die da leben, die machen einen Job, der unter Saldo Minimo ist. Es sind meistens sehr harte Arbeiten, die sehr lange dauern, aber sehr, sehr schlecht bezahlt werden. So, und dadurch, dass die Eltern so aufgewachsen sind, wachsen die Kinder auch so auf. Und das ist halt so ein Kreislauf, den wir jetzt gerne durchbrechen wollen mit dem, was wir machen, was Bildung angeht, aber auch was den geistlichen Input angeht, die Beziehung zu Gott und ganz viele Dinge, die wir auf dem Herzen haben, mit den Menschen auch noch vorhaben. So, genau.
Ich kann mir so vorstellen, wenn ihr da mittendrin sind, in diesen armen Verhältnissen, kommen schon Gedanken und Gefühle bei einem selber hervor. Warum macht ihr diesen Dienst?
Ja, Gott hat uns einfach gerufen, das zu tun. Also ich spüre ganz, ganz starke Liebe für diese Menschen. So eine Liebe, die ich mir gar nicht selber aus mir herausholen könnte. Das gibt einfach Gott mir. Also Gott gibt mir so eine Liebe für diese Menschen und ihnen einfach auch positive Worte zu sagen, den Kindern zu sagen, hey, du kannst das, du bist was wert, Gott hat dich lieb, du wirst gesehen. Und das sind einfach Worte, die sie sonst nie zu hören bekommen. Und ja, das motiviert mich einfach. Das liegt mir einfach auf dem Herzen, den Menschen nahe zu sein, auch mit ihnen Beziehungen zu leben. Das sind ja auch eigentlich nicht unbedingt Menschen, mit denen man sich sonst so umgeben würde oder die Gesellschaft, sag ich mal. Aber es ist einfach ein totaler Segen, wenn das aufeinander trifft, sag ich mal. Das spüre ich einfach so, wenn obere Schichten oder normalere Schichten, sag ich mal, mit diesen untersten Schichten zusammentreffen und in Gemeinschaft leben. Und einfach, dass man weiß, man ist genau gleich viel wert, egal wie viel man hat. Gott hat uns alle geschaffen und keiner ist besser als der andere. Und jeder sollte dem anderen irgendwie helfen, wo es möglich ist. So.
Fühlt ihr euch niemals bedroht? Weil man sagt ja, das sind eigentlich sozusagen gefährliche Regionen.
Überhaupt nicht. Also ich gehe auch nachts dahin, also abends dahin. Ich weiß, und das sagen die Menschen selber, keiner würde da etwas tun. Und wenn jemand was tun würde, hätte man gleich eine ganze Armee hinter sich, die auf einen ganz gut aufpassen würde. Also da habe ich überhaupt gar keine Angst.
Können Sie uns eine Geschichte von eins der Kinder erzählen, die interessant wäre für unsere Zuhörerin?
Ja, also wir haben ein Kind, das ist jetzt 8 Jahre alt. Und das ist wirklich... Genau, das wurde von seinen Eltern abgelehnt und ist dann bei seiner, also die Eltern, die waren teilweise im Gefängnis und teilweise haben die auf der Straße gelebt, weil sie auch drogenabhängig waren. Und sie haben dieses Kind einfach abgegeben, als es noch ganz klein war, ich glaube 2 Wochen. Und dann ist es zu der Oma gekommen und wurde so ein bisschen durchgereicht. Also ja, niemand wollte es so wirklich haben, aber alle haben sich irgendwie drum gekümmert, weil es auch keine andere Option gibt, sage ich mal so. Und schon mit der Liebe, die sie haben, und haben sie schon versucht, das Kind großzuziehen, aber es war immer schwierig. Und genau, das Kind selber hat mir mit 5 Jahren gesagt, dass niemand es lieb hat, dass keiner Interesse an ihm hat. Und das hat mein Herz einfach so bewegt und wir haben ganz viel für dieses Kind gebetet. Und genau, dann wurde das letztes Jahr in unser Patenschaftsprojekt aufgenommen. Und das war total, oder ist total das Wunder, total der Segen für dieses Kind, weil er sich einfach total entwickelt hat seitdem. Also der fühlt sich richtig was wert, der darf in eine Schule gehen, der hat eine Uniform an, die ihm gekauft wurde, der blüht so richtig auf, der ist einer der Besten in seiner Klasse, der wurde in der 2. Klasse aufgenommen und der ist, ja, heute 1,5 Jahre später sagen die Lehrer, er ist einer der Besten aus seiner Klasse und darf natürlich auch an ganz anderen Aktivitäten jetzt teilnehmen als vorher. Also er fühlt sich ganz mehr verbunden mit der anderen Schicht, sage ich mal. Nicht, dass er immer da ist, wo er aufgewachsen ist, sondern er darf in was Neues reintreten. Und er ist derjenige, der von sich aus, die haben auch eine Gemeinde in der Schule, die Sonntags-Islamies heißt sie, und er ist derjenige, der selber morgens aufsteht am Sonntag und sagt zu seiner Oma, ich möchte gerne in die Gemeinde gehen. Und sie bringt ihn hin und holt ihn wieder ab. Aber er ist so einer, der ist einfach, man merkt, Gott hat was mit ihm vor. Und Gott holt ihn da raus. Und das ist einfach so ein Wunder, was wir sehen dürfen. Und ohne viel zu tun, schauen wir einfach zu, wie Gott sein Leben verändert. Und das ist einfach so ein großes Zeugnis für uns.
Wow, das ist ja ein Wunder. Und von dieses Jahr ist diese Fundation, ist es eine Fundation, ja? Und das bedeutet auch, dass hier nationale Spenden reinkommen können. Können Sie uns einmal kurz erzählen, welche Möglichkeit es gibt, hier nationale Spenden zu bekommen?
Ja, genau. Wir haben im Moment das Patenschaftsprojekt, wo wir natürlich auch viele Finanzen benötigen, was auch teilweise aus Deutschland getragen wird. Aber wir wollen das 100%, eigentlich das Ziel ist es, 100% aus Paraguay die Spenden reinzubekommen. Das sind natürlich, wir umfassen das Ganze. Also wir bezahlen auch die Uniform, die ganzen Schulunterlagen, die man braucht. Und genau die Lehrer, die wir anstellen, die müssen wir natürlich auch bezahlen. Das ist im Moment das Hauptprojekt, aber bei uns stehen auch noch andere Projekte für die nächsten Jahre an. Da sind wir gerade in der Planung, aber genau, da können wir immer Finanzen gebrauchen.
Und welches werden die Kontakte?
Das bin ich und mein Mann Thomas und Christian und Veronika Hader.